Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, wenn ich an diesem Sonntag keine Pfingstpredigt halte. Wie ich ja gerade erzählt habe, ist das Thema was anderes. Wobei ich, glaube ich, auch vor 2 Monaten oder so eigentlich schon die Pfingstpredigt gehalten habe und über den Geist gesprochen hat, als er gekommen ist. Von dem her möchte ich euch heute eine Frage stellen, kurz. Als Einstieg, und zwar, mit welchen Menschen hatte denn Jesus das größte Problem gehabt? Genau. Okay. Ich glaube, da kann sich jeder auf jeden Fall mit einschließen, ja, da hast du auch recht, Sepp. Aber er hat ein Problem gehabt mit Menschen, die, ihr habt alle recht, klar, aber ich will den Menschen ein bisschen beschreiben, und zwar der, der nach außen hin was vorgibt, was er nicht ist. Und für mich gibt es eigentlich auch nichts Schlimmeres, wenn ein Mensch so ist, der nicht sich selbst ist, der nicht sagen kann, wenn er ein Problem hat oder wenn er was nicht kann oder wenn er einfach versucht, sich nach außen groß zu machen. Weil, wie kann man sich auf so einen Menschen verlassen? Da weiß man doch nicht, wenn er sagt, ich komme morgen, jetzt als einfaches Beispiel, ich komme morgen, und man weiß nicht, ob der jetzt wirklich kommt. Und man will sich doch auf Menschen verlassen. Und deswegen ist diese Ehrlichkeit, war für mich immer in meinem Leben so das Wichtigste, dass ich ehrlich bin, dass ich ehrlich bin zu mir, aber auch ehrlich zu meinen Mitmenschen. Und wenn man so in die Welt schaut, da braucht man gar nicht lang zu suchen in der Politik oder in der Wirtschaft, dass eigentlich nur gelogen wird. Gelogen wird heute dies, morgen das. Ich weiß nicht mehr, was Willy Brandt, der doch gesagt hat, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Oder was der Adenauer? Ja. Aber genau so ist es. Aber dieses Problem von dieser Art Mensch, ja, gibt es aber auch in christlichen Kreisen. Aber weil ich eigentlich auch nicht so sein wollte und im Grunde immer ein ehrlicher Mensch sein will, der niemand irgendwas vorspielt oder versucht, irgendwas zu sein, habe ich mich an einem orientiert. Ich weiß nicht, war irgendwie Teenager, Alter, und ein Freund, beziehungsweise sein Vater, hat allgemein gesagt, als Spruch, normal kann ich mir ja nichts merken, aber den konnte ich mir merken, was du nicht willst, was man dir tut, das füge keinem anderen zu. Ja, ich denke, den Spruch oder diese Art oder den Inhalt an sich kennen viele, gibt's auch in vielen Religionen. Und als ich dann Anfang 20 begonnen habe, die Bibel zu lesen, fiel mir dieser Vers in der Hinsicht natürlich auch auf, den Jesus in der Bergpredigt sagt, und es wird oft ja überschrieben mit der goldenen Regel: Alles also, was immer ihr wollt, dass Menschen euch tun sollen, auf diese Weise tut auch ihnen. Jesus sagt es hier ja genauso, nur eben auch auf eine positive Art und Weise. Ja, also das, was man will von anderen, das soll man dann auch so geben. Und vielleicht muss man sich auch diese Frage auch immer wieder selber stellen. Vielleicht ist man so, aber auch in einem gewissen Zeitabschnitt oder durch Situationen oder im Leben verändert man sich ja auch manchmal. Dann muss man sich vielleicht auch nochmal fragen, ja, ist denn immer noch so? Ja. Und weil bloß wenn man meint, dass man so sein will, heißt es ja auch noch nicht, dass man auch so ist. Und am Ende aber von diesem Vers, den Jesus sagt, sagt er im Prinzip auch, dass es aber eigentlich auch schon immer so war. Denn er sagt, dies ist das Gesetz und die Propheten. Das war das, was Gott schon immer eigentlich aussagen wollte. Ja. Es ist die Summe des Gesetzes, also die fünf Bücher Mose und auch die Propheten, das restliche Alte Testament. Und nicht nur das Gesetz vom Berg Sinai. Und genau diese Regel ist die Summe des Gesetzes, an dem wir uns auch prüfen können. Sind wir so? Oder wollen wir so anderen behandeln, wie wir es tun? Oder machen wir vielleicht doch anderen etwas vor? Und die Pharisäer, wie wir vorher auch gehört haben, und all die Frommen, mit denen hat Jesus ein Problem gehabt. Und wie hat er sie genannt?
Heuchler.
Ganz genau. Und dieses Wort Heuchler finden wir in der ganzen Bibel 23 Mal. 4 Mal nur im Alten Testament und 15 Mal im Matthäusevangelium. Da greift er die Pharisäer und die Schriftgelehrten so oft an, was sie falsch machen, wie falsch sie sind, und sagt wirklich zu ihnen, ihr Heuchler. Und so war es ein großes Anliegen, Jesus, diese Menschen zu überführen, zu hinterfragen, dass sie doch überlegen, seid ihr denn richtig? Oder seid ihr vielleicht doch nicht das, was ihr meint zu sein? Und wollt sie prüfen und einfach auch dazu bringen, umzukehren, Buße zu tun. Und durch sein Wort tut er das heute auch noch. Und selbst wenn man mal eingibt als Synonym für Heuchler, kommt da wirklich Pharisäer, ja. Also es ist, kann sie sehr gleichsetzen. Aber im Grunde ist ein Heuchler einfach jemand, der seine Meinung oder seine Einstellung oder auch seinen Glaube einfach nur vortäuscht und nicht wirklich vertritt. Und so zeigt Jesus das eine Bergpredigt, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten sich an die Gebote, die sie dem Volk aufgeben, selber gar nicht einhalten. Und zwar einfach nur heuchlerisch. Und ich finde, die beste Beschreibung findet man Matthäus 23. Wer aufschlagen möchte, kann das gerne tun. Matthäus 23, ab Vers 1. Dann redete Jesus zu den Mengen und zu seinen Jüngern. Auf Moses Stuhl, sagte er, setzten sich die Schriftgelehrten und Pharisäer. Alles also, was sie euch sagen, dass ihr halten sollt, haltet und tut. Aber tut nicht nach ihren Werken, denn sie sagen es und tun es nicht. Denn sie binden schwere und schwer zu tragende Lasten und legen sie auf die Schultern der Menschen, aber sie wollen sie nicht selbst mit dem Finger bewegen. Alle ihre Werke tun sie aber, um sich vor den Menschen beschauen zu lassen. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten ihrer Oberkleider groß. Sie haben bei den Gastmählern den ersten Platz gern und in den Synagogen die ersten Sitze und die Begrüßungen auf den Märkten und haben es gern, von den Menschen Rabbi Rabbi genannt zu werden. Ihr aber, lasst ihr euch nicht Rabbi nennen, denn einer ist euer Führer, der Gesalbte. Ihr alle aber seid Brüder und nennt nicht jemand auf der Erde euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Lasst euch nicht Führer nennen, denn einer ist euer Führer, der Gesalbte. Der Größere unter euch soll euer Diener sein. Wer sich selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden. Die Pharisäer haben sich auf Moses Stuhl gesetzt, sagt er. Das heißt einfach, sie haben sich zu was Großem berufen, zu etwas Großem hingesetzt. Mose war der Prophet, an dem sie sich alle orientiert haben. Alles, was Mose gesagt hat, das halten wir. Und so war Mose derjenige, an dem sie sich ausgerichtet haben und haben gemeint, sie könnten sich gleichsetzen mit Mose. Dass sie so sind und alles so richtig und so gut machen, und dass sie die Lehrer sind und haben das Gesetz verstanden. Als ob es ohne sie nicht gehen würde. Und nach außen hin geben sie sich doch ach so toll. Sie hatten Worte und Verhaltensweise, die anderen eigentlich nur aufzeigen sollen, wie heilig und gerecht sie doch sind. Mit all ihren Gebetsriemen und die Quasten, je größer die ja waren, desto besser und heiliger war man ja und wichtiger. Und das alles haben sie nur nach außen hin vorgezeigt und haben dabei selber eigentlich nicht das getan, was sie dem Volk aufgeführt haben, was sie gesagt haben, was sie eigentlich halten und tun sollen. Aber Jesus sagt auch, was geschehen wird, wenn man sich so verhält. Wer sich groß macht, der wird fallen. Aber wer sich erniedrigt, der wird groß sein. Und das ist eine Haltung, die Gott ehrt. Gott möchte genau solche Menschen, die nicht groß von sich halten, die nicht meinen, etwas zu sein, weil das, was sie sowieso sind, kommt von Gott. Dass man sich erniedrigt. Auch Gott hat sich erniedrigt. Er, der im Himmel wohnt, über allem thront, hat sich erniedrigt. Und der Mensch tut doch und hält doch so groß von sich. Und nach diesen Versen folgen 8 Beispiele, wo Jesus dann die Pharisäer und Schriftgelehrten direkt auch Heuchler nennt. Und eins wollen wir lesen, ab Vers 25 bis 26. Wehe euch, schriftgelehrten Pharisäer, Heuchler, weil ihr das Äußere des Bechers und die Schüssel reinigt. Innen sind sie aber voller Raub und Unmäßigkeit. Blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers und der Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde. Wir würden vielleicht ganz einfach sagen, außen hui, innen pfui. Ja? Nach außen was, eine schöne Fassade zu bauen und zu zeigen, wie heilig ich bin, wie groß ich bin, wie wichtig ich bin. Und dann aber innerlich eigentlich ein Mensch zu sein, der man gar nicht ist. Aber Gott sieht das Herz an. Wir können Menschen, können wir vielleicht eine Fassade aufbauen und uns nach außen hin so gebe, dass die Menschen vielleicht uns nicht wirklich sehen. Aber Gott sieht ins Herz. Und da können wir uns einfach nicht verstecken. Und dort ist der Platz, den wir verstehen müssen und reinigen müssen. Und nicht nur das oberflächliche äußere Erscheinungsbild. Und genau auf diese Art und Weise sind die Pharisäer doch umgegangen mit dem Gesetz. Sie hatten das vorgeworfen anderen oder dem Volk, wie sie es halten sollen und haben es eigentlich selber nicht gemacht. Und da lesen wir ein Beispiel aus Matthäus 15, ab Vers 1. Wo dieses ganze Problem so ein bisschen aufzeigt und ganz praktisch und zusammenfasst. Und da heißt es, dann kommen die schriftgelehrten Pharisäer von Jerusalem zu Jesus und sagen, weshalb übertreten deine Jünger die Überlieferungen der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Sie haben gesehen, was die Jünger falsch gemacht haben, ja, und das war natürlich schon immer das Problem. Oder was sie immer versucht haben, irgendwo einen Fehler zu finden, um sie anzugreifen, um Jesus anzugreifen oder auch hier die Jünger. Um zu sagen, schaut, ihr macht nicht so, wie die Ältesten es gesagt haben. Wie sie es uns überliefert haben und wie wir es euch überliefern. Er aber antwortete und sagte ihnen, und weshalb übertretet ihr das Gebot Gottes wegen euren Überlieferungen? Denn Gott gebot und sagte, ehre stets deinen Vater und die Mutter. Und wer von Vater oder Mutter schlecht redet, soll gewisslich sterben. Aber ihr sagt, wer jemand zum Vater oder zur Mutter sagen sollte, eine Opfergabe sei es, was irgend von dir zu tun zunutze wäre. Und er würde seinen Vater oder seine Mutter gar nicht ehren. Und eure Überlieferungen wegen setzt ihr das Gebot Gottes außer Gültigkeit. Also sie haben vorgeworfen, den Jüngern, dass sie die Hände nicht waschen. Jesus ist auf dieses Thema gar nicht eingegangen. Das hat ihn gar nicht interessiert. Das war ihm viel zu kleinlich. Ja. Und zeigt aber auf, was sie eigentlich falsch gemacht haben. Und sie haben in dem Sinne dem Gott geopfert, weil es Gottes Gebot war, Gott zu opfern, aber dieses Opfer, was sie eigentlich auch hätten ihren Eltern, ihrem Vater und Mutter geben sollen, haben sie nicht gemacht. Aber sie haben Gott geopfert, um zu zeigen, seht hier, ich opfere meinem Gott. Das ist wichtig. An das muss ich mich halten. Aber das Gesetz, dass man Vater und Mutter ehren soll, haben sie damit völlig außer Acht gelassen. Und ähnlich war es auch mit dem Sabbat, als Jesus am Sabbat geheiligt hat. Sie haben den Sabbat ganz hoch gehalten, aber dann zu heilen, war nicht in Ordnung. Und da hat Jesus genauso gut angegriffen und gesagt, hier, es geht hier nicht um Gesetze. Es geht hier nicht um das sture Einhalten von Gesetzen. Es geht darum, was ist wichtig, um was geht es hier? Es geht um eine Herzensanbetung und das ist das, was Gott eigentlich möchte. Und nicht dieses Einhalten von Gesetzen. Weil dieses Waschen oder Nichtwaschen von den Händen ist es wichtig. Das ist nicht das Problem. Und so sagt er dann ab Vers 7 und 9, Heuchler, trefflich weissagte Jesaja über euch, als er sagte, dieses Volk naht sich zu mir mit ihren Munde und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich verehren sie mich, indem sie als leeren Menschen Gebote lehren. Es sind Gebote, die für Menschen sind. Es sind Dinge, auf die es nicht ankommt, sondern es geht um unsere Herzenshaltung. Machen wir das, was wir tun? Und halten und glauben wir das einfach auch. Aus unserem Herzen heraus. Gott will nicht, dass der Mensch einfach nur Gesetze befolgt, die niedergeschrieben sind. Damit sie eingehalten sind. Er will, dass unser Tun aus unserem Herzen kommt. Und das, was wir tun, aus unserem Glaube entspricht. Und wenn der Mensch, wenn wir das nicht verstehen, dann hat es weitreichende Folge. Und da finden wir eine Aussage am Ende der Bergpredigt in Matthäus 7. Da kommt genau dieses Thema auf. Da sagt er in Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Königreich der Himmel eingehen. Das ist genau, man gibt was vor, ich sage, Herr, Herr, ja, du bist mein Gott. Aber der kommt nicht ins Himmelsreich, sondern der, der den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Der den Willen meines Vaters tut. Und genau das wollen wir doch auch tun. Den Willen des Vaters. Und der ist so groß, kann man so viel entdecken in der Bibel. Und auch jeder für sich kann sich das immer wieder fragen. Was ist denn der Wille Gottes? Und da möchte ich euch was vorlesen. Da habe ich einen Versuch gestartet. Über den Willen Gottes. Liebe Geschwister und Brüder, heute haben wir uns hier versammelt, über den Willen Gottes zu sprechen. In Matthäus 7, 21 sagt Jesus, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern wer den Willen des Vaters im Himmel tut. Diese Worte zeigen uns, dass es von größter Bedeutung ist, den Willen Gottes zu erfüllen, um ins Himmelreich zu gelangen. Doch was genau ist der Wille Gottes? In Römer 12, Vers 2 steht geschrieben, und stellt euch nicht dieser Welt, nämlich das Gute, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes auf das, was ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute und das Wohlgefällige und Vollkommene. Wir müssen uns also von den Dingen der Welt abwenden und unseren Sinn erneuern lassen, um den Willen Gottes zu erkennen. Aber wie können wir den Willen Gottes erfüllen? In Johannes 13, 34 sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Darin liegt der Kern des Willen Gottes, dass wir einander lieben und unsere Mitmenschen kümmern. Wir sollen unser Leben in den Dienst unseres Nächsten stellen und ihm helfen, wo wir können. Liebe Schwestern und Brüder, es ist unsere Aufgabe, den Willen Gottes zu erfüllen, um ins Himmelreich zu gelangen. Durch die Liebe zu unseren Mitmenschen können wir dies erreichen. Möge uns Gott dabei helfen. Amen. Den Text, den habe nicht ich geschrieben, den hat eine künstliche Intelligenz geschrieben. Ein Computer, ein Programm, dem man eine Aufgabe geben kann oder eine Frage stellen kann und die das Programm selbst löst. Und ich habe das mal ausprobiert, habe eingegeben, schreibe eine Predigt über den Willen Gottes. Es ging dann so 5 Minuten, dann habe ich mal aufgehört. Vielleicht war das Programm zu groß, keine Ahnung. Habe dann noch reingeschrieben, auf maximal eine DIN A5 Seite. Und dann, schwupps, stand dieser Text da. Ja, das ist Wahnsinn. geht momentan gerade sehr rum, ist von Microsoft ein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen, gell? Aber gut, ein Programm, das einfach hier Texte verfasst. Und ich habe da eigentlich eher so ein bisschen Strecke davor. Und nicht nur, weil das Programm irgendwann mal viele Arbeitsplätze wegschaffen wird, ja. Es tut's auch jetzt schon. Ganz viele Texte habe ich mitbekommen, kriegen keinen Job mehr oder werden entlassen, weil dieses Programm einfach das schreibt, ja. Aber ich. wäre vielleicht auch nicht schlecht, gell? Ja. Aber ich fand es eigentlich erschreckend, auch wie präzise das Programm das eigentlich schreibt und auf welche Bibelstelle das Programm gekommen ist. Ja, ich habe euch ja auch 2 daraus vorgelesen vorher. Ja, wie man auf den Willen Gottes kommt. Ob das jetzt inhaltlich mal korrekt ist, ja, ist, was mir dann so ein bisschen aufgefallen ist, wir wollen den Willen Gottes tun, ja. Aber trotzdem, was da so rauskommt, ja. Also, fand ich interessant. Aber das Problem ist, es ist alles hier auf einer Basis von Wissen. Nicht von einer, von Gefühlen, von Herzenshaltung, von was habe ich mir noch aufgeschrieben? Von Liebe, von Vertrauen. Es ist einfach, da steht geschrieben, ich ziehe es raus, ja, und gebe es weiter. Wenn ich die Frage nochmal eingeben würde, es würde was anderes rauskommen. Diesen Text gibt's nur einmal. Das ist wie wenn ich mit einem Menschen rede. Es ist nicht aus irgendwo vielen anderen Internetseiten zusammengefasst, komprimiert oder umgeschrieben. Es wurde so verfasst, würde ich die Frage nochmal stellen, würde da etwas anderes rauskommen. Und genau das wollte ich jetzt mit diesem Beispiel so ein wenig aufzeigen, genau so kann der Mensch sein. Man hat den Willen Gottes verstanden, man hat die Gebote verstanden und ich führe sie aus. Man hat die Gebote oder den Willen erkannt, aber nicht wirklich verstanden. Man führt aus, wie ein Programm. Aber was hier im Herzen ist, was man wirklich fühlt. Richtig, es ist nicht da. Und so hätte ich auch rein theoretisch mein Thema eingeben können für heute, hätte das runterschreiben lassen können, hätte es euch vorgetragen und dann wäre ich einfach nur ein Heuchler gewesen. Und ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, den fand ich eigentlich sehr gut, der ist mir gekommen. Sein Wille führt uns aber nicht zu ihm, sondern er führt, sein Wille führt uns zu ihm, nicht zu seinem Gesetz. Gott hat Gesetze. Gott hat Gebote und die sind gut. Aber es geht nicht darum, um sie stur einzuhalten. Er will einfach nur Gemeinschaft mit uns haben. Und sein Wille führt uns zur Gemeinschaft. Denke mir an den Vers, den wir in der Einleitung hatten, in Thessalonicher. Freut euch, dankt, betet. Das sind Dinge, die wir tun, ohne dass jetzt irgendwas groß gemacht ist, irgendjemand anderem geholfen, sondern ich bin einfach bei Gott. Ich gehe in seine Gemeinschaft, ich suche ihn, ich frage ihn, ich danke ihm. Freut euch, betet und dankt in allem. Und gleich nach diesem Vers in Thessalonicher heißt es auch, den Geist dämpft nicht. Und genau das ist es. Im Geist haben wir Gemeinschaft mit ihm und so tun wir den Willen Gottes. Wir halten seine Gebote, indem wir bei ihm bleiben und im Geist wandeln. Und dann tragen wir Früchte. Wenn man an die Frucht des Geistes denkt, dann kommt einem ja sofort der Galater in Sinn. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Die sind wir, mal mehr, mal weniger. Und es sind alles Eigenschaften und Fähigkeiten eines jeden, die der Geist aber noch viel mehr gibt. Freude in Zeiten, wo man eigentlich keine Freude spüren darf oder könnte. Liebe zu haben, Liebe zu geben zu einem, den man eigentlich gerade vielleicht nicht wirklich lieben könnte. Und ist mir erst nochmal eingefallen oder habe ich dann wieder gesehen, nach diesem Vers, der so oft zitiert wird, heißt es, gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Wir können nicht lieben, weil wir es jetzt müssen. Wir können nicht Freude haben, weil wir Freude fühlen müssen. Es gibt kein Gesetz dafür. Es ist Gott, der das in uns wirkt. Das, was Gott will, kann nicht durch Gesetze und Gebote erfüllt werden. Das, was Gott will, das bewirkt er in uns. Mit und durch seinen Geist. Und so mögen wir doch einfach stets in seinem Geist wandeln. In seiner Nähe. Und so hat mir Jesus genau dieses letzte Woche auch gezeigt, wer ich bin. Er hat mir den Spiegel vorgehalten, um zu sehen, wie ich eigentlich wirklich bin. Und dass ich den Willen auch nicht immer tue. Aber ich bin genau so ins Gebet gegangen und habe gesagt, danke Herr Jesus für die Situation, in der ich eigentlich nicht stecken wollte. Und trotzdem war sie so gut und so lehrreich für mich. Und so sieht man doch, wie Jesus lebt und er wirkt. Und so bringt er auch jeden ans Ziel. Und es geschieht nicht, indem wir seine Gebote halten, sondern ihm folgen mit ungeheucheltem Glauben. So schreibt Paulus in Timotheus. Aber das Ziel der Anweisung ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und das soll mein Leben sein. Ungeheuchelter Glaube und dem Herrn wirklich, wirklich Vertrauen. Aber nicht nur die Pharisäer und Schriftgelehrten waren solche Heuchler. Wir finden es später noch ein paar Mal noch in der Apostelgeschichte. Wie war es mit Ananias und seiner Frau? Sie haben den Acker verkauft und haben das ganze Geld der Gemeinde gegeben. War es wirklich das alles, was ihr hier bekommen habt und habt ihr gegeben? Ja. Und dabei war es aber nicht alles. Das war nicht die Sünde an sich, aber es war einfach nur Heuchelei. Heuchelei zu zeigen, wir haben alles gegeben, wir sind heilig, wir sind gerecht. Und dabei war es gar nicht so. Und vielleicht haben sie auch noch irgendwas zurückbehalten, weil sie vielleicht auch nicht ganz vertraut haben auf Gott und haben gemeint, sie müssen vielleicht, ist irgendwann ja doch mal noch eine schlechte Zeit und wir brauchen doch noch etwas Geld. Keine Ahnung. Aber sie wollten einfach nur anderen beeindrucken. Und auch bei den Galater. Nicht die Galater, aber die Lehrer, die sie verführt haben. Auch sie wollten nur, dass die Galater sich beschneiden, damit sie sich selbst rühmen können. Schaut, das sind welche von uns. Die folgen unseren Geboten, den von den Ältesten, sie lassen sich beschneiden. Und auch im Galater sagt er das. Wir haben es gestern Abend gelesen. Brüder, wenn euch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, ihr, die geistlich, helft einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und achte dabei auf dich selbst, dass nicht auch du versucht werdest. Tragt einer des anderen Last und erfüllt auf diese Weise das Gesetz des Christus. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein und ist doch nichts, betrügt er sich selbst. An jeder prüfe über sein eigenes Werk und dann wird er für sich allein den Ruhm haben und nicht für die anderen, denn ein jeder wird seine Bürde tragen. Achtet aufeinander und prüft und macht euch nicht zu etwas Großem. Gott ist groß. Aber das können wir eigentlich auch sehr gut, oder? Menschen zu beurteilen. Auf Menschen zu achten, was sie alles falsch machen. Und als i-Tüpfelchen noch zu sagen, und ich würd's besser machen. Ebenfalls in der Bergpredigt finden wir dann auch dieses Beispiel von Jesus. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch wiederum gemessen werden. Was siehst du auf den Splitter, der im Auge deines Bruders ist, nimmst aber den Balken in deinem Auge nicht wahr? Oder wie wirst du deinem Bruder sagen, lass mich den Splitter aus deinem Auge entfernen, und siehe, der Balken ist in deinem Auge? Heuchler, entferne zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du klare Sicht haben, den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu entfernen. Natürlich müssen wir Sünde rügen. Und wenn jemand falsch läuft, richten wir ihn nicht, sondern weisen ihn in Sanftmut zurecht. So haben wir es auch gerade in Galater noch gelesen. Auch Jesus richtet nicht. Er hat gesagt, und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, richte ich ihn nicht, denn ich kam nicht, damit ich die Welt richte, sondern damit ich die Welt rette. Schauen wir reumütig auf unsere Fehler und weisen doch unseren Bruder einfach zurecht. In Liebe zurecht. Und Jesus ist genauso gekommen, um nicht zu richten, sondern um zu retten. Aber wenn er wiederkommt, dann ist er der Richter. Dann wird er die richten, die ihm nicht geglaubt haben, die ihm nicht gefolgt sind. Er ist unser Retter und wir haben ewiges Leben. Er und nur er bringt uns ans Ziel auf unserem schmalen Weg des Glaubens. Er verurteilt nicht, sondern er führt uns und leitet uns. Natürlich werden wir versagen. Und natürlich werden wir nicht immer den Willen Gottes tun. Es ist nicht gut, aber unser Fleisch kämpft gegen den Geist. Und der schmale Weg bedeutet nicht, perfekt zu sein oder alles richtig zu machen. Jesus sagt auch in Matthäus 5, seid vollkommen wie euer Vater, aber er meint ja nicht vollkommen sein, auf so sein wie unser Vater, als fehlerlos. Vollkommen sein auf unsere Art und Weise. Und Gott hat uns geschaffen, damit wir eine Beziehung zu ihm haben, dass wir bei ihm sind. Aber die ist nicht mehr da. Durch die Sünde ist die Trennung. Und so hat Gott uns vollkommen gemacht in Jesus Christus wieder, um wieder Gemeinschaft mit ihm zu haben. Wir können uns noch so anstrengen, wir werden niemals so sein wie er. Und wir müssen das auch nicht. Wir müssen bei ihm bleiben. Und den schmalen Weg zu gehen, bedeutet für mich viel mehr aus der Kraft Gottes leben mit ihm. Mit meinen Fehlern immer wieder zu Jesus zu kommen und einfach bei ihm zu bleiben. In seiner Gerechtigkeit und in seiner Heiligung, die er vollbringt. Und so dürfen wir Gemeinschaft haben mit Gott, denn dazu hat uns Gott berufen, in seiner Gnade. Und wir haben Leben in Jesus Christus, ewiges Leben, und es trotz unseren Fehlern und Schwächen. Wir dürfen uns freuen, denn er hat uns frei gemacht. Und so ist Gott auch. Er lügt nicht. Wir können uns immer auf ihn verlassen. Und sein Wort ist wahr. Und wenn er sagt, er liebt uns, dann liebt er uns. Auch mit unseren Fehlern. Und er vergibt uns. Und so mögen wir ihn doch anbeten und dafür Danke sagen. Und dass wir uns freuen können in ihm. Amen.